Hallihallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Wording Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Wie man hört, heute mit mir, Micha, und mit Matze.
Servus.
Denn Banks schläft den Rausch aus. Oder so ähnlich. Irgendwas hat sie jedenfalls, falls er heute nicht da ist.
Weißt du, böse Nachrede, ja. Das ist einfach nur krank.
Heißt das nicht üble Nachrede?
Ja, aber das ist nicht mehr übel, das ist böse.
Na toll, hätte ich sagen sollen, sie lag über der Schüssel und ruht sich gerade aus.
Das ist immer fieser. Es ist jetzt eine Vorhersage für diesen Podcast. Geht's heute, Micha reagiert sich ab an der Welt?
Ja, ich habe genug mit Trump zu tun gehabt die Woche.
Ja, aber das müssen andere Leute nicht unbedingt büßen jetzt. Trump ist halt für alle eine Belastung.
Außerdem, hey, sie hat das gesagt, nicht ich. Okay, wieder einige Themen. Leider haben wir auch wieder Trump und ich würde vorschlagen, wollen wir mal mit Politik starten. Denn Japan ist gerade beziehungsweise Vertreter von Japan sind gerade in den USA und diskutieren wegen den Zöllen, weil man möchte ja ganz gerne Ausnahme haben und so weiter und so fort. Kurz danach hat übrigens Trump die Gespräche an sich gerissen und ja, dann gab es eine sehr, sehr ungünstige Nachricht, die ist mitten in den Gesprächen reingeplatzt. Und zwar hat Japan im vergangenen Geschäftsjahr mal wieder ein Rekordhandelsdefizit verzeichnet. Und alleine gegenüber den USA ist der Überschuss auf 9 Billionen Yen geklettert. Das sind so 54,5 Milliarden Euro. Das sind keine gute Voraussetzung für die Gespräche.
Ach ja, ich meine, man kann damit Druck ausüben, aber auch nur, weil die Leute es abkaufen. Ne? Also das Handelsdefizit ist im Endeffekt so, Japan verkauft weitaus mehr nach Amerika, als Amerika nach Japan verkauft, weil die Japaner nicht so scharf sind auf das, was die Amis anbieten. Und ja, viele amerikanische Geschäfte sich auch nicht wirklich auf den japanischen Markt einlassen wollen. Wir hatten es ja letzte Woche von den Autos, ne? Wo kaum einer von den Autoherstellern Autos mit Lenkrad auf der richtigen Seite für Japan anbietet.
Ja, ja, okay, wir wissen das. Jetzt haben wir nur das Problem, es geht um Trump. Das ist ungefähr genauso schlimm wie, oder sagen wir mal, das Niveau ist ungefähr dessen eines fünfjährigen Kindes, wobei ich glaube, das fünfjährige Kind ist schlauer. Da kannst du mit so viel Logik nicht kommen.
Ja, das wissen wir, ja.
Das ist halt das Problem. Also er wird diese Gespräche schon als Druckmittel nehmen. Also Japan hat zwar gesagt, naja, wir wollen halt keine großen Zugeständnisse machen. Das wird aber nichts werden. Hinzukommen, man hat jetzt gerade heute auch schon Zugeständnisse angedeutet. Also es kann sein, dass Japan sich tatsächlich ein bisschen öffnet, Produkten der USA gegenüber. Ob das so gut ist, keine Ahnung. Aber irgendwas wird da auf jeden Fall passieren, was nicht gut für Japan sein wird.
Ja, es ist wie bei jeder Handelsangelegenheit. Da feilschst du halt wie eine giftige Schlange. Und Trump macht halt viel Lärm beim Falschen. Beim wirklich Lärm. Ich meine, so dass jeder mitbekommt, dann ist er glücklich. Und was am Ende bald rauskommt, wer weiß. Aber ich glaube nicht, dass es so extrem wird. Es wird wieder, wie bei allen Handelsfalschereien, irgendein Kompromiss sein.
Das auf jeden Fall, aber selbst das letzte Handelsabkommen in seiner ersten Amtszeit war für Japan sehr, 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 sehr schädlich. Also gut war es definitiv nicht. Die mussten ganz schön große Zugeständnisse machen.
Ja, und wenn das zu viel ist, dann wird es sich halt noch weiter hinauszögern. Ich glaube schon, dass das nicht einfach eine Einigung findet in den nächsten Tagen oder Wochen. Das wird noch Monate dauern, weil Trump wird garantiert nicht sich kleinkriegen lassen bei den ersten 3 oder ersten 10 Gesprächen.
Nein, dafür ist sein Ego definitiv zu groß.
Ja.
Tja, das ist halt, ouch. So, und in Japan hat man sich gedacht, naja gut, die Zölle, die werden halt die Preise natürlich nach oben treiben. Klar, logisch werden sie das. Und dementsprechend denkt man aktuell über ein Maßnahmenpaket nach, das halt auch Steuersenkungen umfasst. Ob die wirklich kommen, ist fraglich. Man diskutiert noch. Und wir wissen ja, wenn es um Steuersenkung geht, das kann eine ganz schöne Weile dauern, bis man fertig ist mit der Diskussion. Mhm. Ursprünglich waren ja auch geplant, naja gut, oder im Gespräch, okay, wir werden jetzt eine Bargeldauszahlung an die Bevölkerung machen. Das hat man wieder zurückgenommen, weil das kam nämlich gar nicht so gut an, weder bei der Opposition noch bei der Bevölkerung selbst.
Ja, da haben sie die Schnauze voll. Das haben wir in den letzten Jahren so oft gemacht und es war immer absolut nutzlos. Es war einfach nur selbst ein bisschen beweihräuchern von wegen, ey, ja, wir unterstützen unsere Gesellschaft, unsere Leute, unsere Bürger. Ja.
Trotz allem werden die Zölle wohl dazu führen, dass der Welthandel schrumpft. Das ist gerade für Japan sehr, sehr ungünstig. Und dementsprechend rechnet man in Japan damit, dass jetzt sehr harte Zeiten auf einen zukommt. Das hört man gerade aus allen politischen Ecken. Also es ist definitiv alles andere als gut, was Trump da macht. Und man muss auch ehrlich sein, nur ein Handelsabkommen mit der USA zu schließen, ist ja schön und gut, aber wirklich bringen wir uns auch nichts, wenn der Rest halt zusammenbricht. Oder schwieriger wird.
Ich meine, diese ganzen angedrohten Zölle, weil bisher sind die meisten von diesen Zöllen noch angedroht, ne? Weil er sie immer wieder auslässt und aufschiebt und bla 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 als Druckmittel halt benutzen möchte. Das Einzige, was wirklich auf jeden Fall der ganzen Weltwirtschaft schaden wird, ist seine Barrikade gegen China, ne? Weil das sind keine Zölle, das ist einfach ein Handelsembargo.
Ja, und China spielt das Spiel ja auch nicht mit.
Ja, ja, es war ja schon lächerlich genug, wo sie dann alle paar Tage sagen, mehr Steuern draufgehauen haben, mehr Zölle. Ja.
Also ich sag mal, ich fand jetzt die Aussage aus Kanada ziemlich gut. Die hat sowohl Europa wie auch Japan ermahnt, Leute, ganz ehrlich, weicht nicht zurück, sondern lasst ihn einfach labern und richtet euch nach anderen Partnern aus, denn die Welt ist groß genug, auf die USA kommt es nicht drauf an. Stimmt ja auch.
Ja, ich meine, der Trump funktioniert, indem er halt wirklich nur unter Druck setzt. Das ist einfach Nötigung. Das ist sein Handelsstil, ist anderen so lange nötigen, bis er bekommt, was er will. Und klar, da darf man die nicht für voll nehmen.
Nee, definitiv nicht. Sollte man auf keinen Fall. Also ich finde gut, wie Kanada bisher reagiert hat. Und man muss mal ehrlich sein, was Trump da veranstaltet. Also allein die Sache mit den Zöllen. Jetzt kommen Zölle, dann setzen wir sie wieder aus und so weiter. Der Witz ist ja, er hat ja die Woche jetzt gesagt, Zölle auf bestimmte elektronische Artikel setzen wir mal aus. Grund aber nur in den Branchen, wo Firmen tätig sind, die ein paar Tage vorher dicke, fette Spenden an ihn gegeben haben. Yeah, das war schon sehr interessant. Also das ist reine Klientelpolitik von vorne bis hinten. Und war schön mit der USA. Ne? Wenn ihr euch da nicht bald was anfangen lasst und den Trottel da loswerdet, dann sorry, aber ich glaube, das war's dann.
Also egal, wie du es drehst und wendest, es wird der ganzen Wirtschaft auf der Welt schaden. Weil wenn du dich nicht auf Trump einlässt, dann wird er auf jeden Fall so lange poltern, bis genug Schaden entstanden ist. Ja. Und irgendwann wird er wieder zurückrudern. Wenn zu viel Schaden entstanden ist, rudert er zurück. Aber dann hast du immer noch den Schaden, ne?
Naja, das Problem bei Trump ist halt einfach, der ist so dermaßen weg von der Welt. Der denkt ja sowieso nur an sich und seine treuen Gefolgsleute. Ich meine, die müssen jetzt alle einen goldenen Trump-Kopf am Revers tragen. Ernsthaft, ey. Eieiei. Insofern, naja, das ist eine reine Ego-Tour, die er da fährt. Und er ist halt gottgleich Blase als Blub, so der übliche Blödsinn. Dazu kommt noch, dass man mit Vance hat er da einen Vize.
Brauchen wir nicht drüber reden.
Ich wollte gerade sagen, mit dem reden wir nicht drüber.
Die japanische Regierung, besonders die Opposition, die meint halt, ja, wir müssen uns mehr auf das Land inne drin konzentrieren. Deswegen auch der Vorschlag der Steuersenkungen, damit die Leute ja im Endeffekt mehr in die Wirtschaft stecken können, wenn sie nicht so viel Abgaben haben. Ja,
nicht nur das, sondern halt auch aus der Opposition hört man vermehrt Stimmen. Man solle sich wirklich anderen Partnern zuwenden, weil zum Beispiel Europa, klar, ich meine, Europa ist ja nur das größte Binnenhandelsgedöns der Welt. Man traut halt mittlerweile eigentlich auch der Regierung nicht zu, genug Stärke zu zeigen. Also man befürchtet halt eben einfach, gut, man kriegt jetzt so Kreuze und dann alles super. Und dass halt nicht bedacht wird, dass Trump dann erst recht Futter für sich bekommt und immer mehr fordern wird und mehr fordern. Man kennt das ja, ne? Fütter mal den Gierschlund, das hört nicht auf, da musst du immer mehr reinfeuern. Und insofern wird es jetzt spannend bei den Wahlen im Sommer, ob die Bevölkerung das genauso sieht.
Du kennst das doch aus der ganzen japanischen Firmenpolitik, dass da nie so wirklich klar und deutlich geredet wird, sondern immer um den heißen Brei herum.
Natürlich.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den Diplomatien nicht anders ist, in den außenpolitischen. Ist ja auf der ganzen Welt so, dass da viel diplomatisches Geschwatz wird. Und ja, das natürlich. Wird sehr viel davon wird einfach bei Trump vorbeigehen, ne? Und der wird es nicht kapieren. Und dann wird, das wird einfach sich ewig lang ziehen. Und der Eindruck wird wahrscheinlich, wie du sagtest, wichtiger sein, als was dann wirklich passiert. Ne? Auch wenn die japanische Regierung nie auf irgendwas eingewilligt hat, solange sie nicht einfach es energisch genug zurückgewiesen hat, wird der Eindruck entwickeln, dass sie einfach kuscht vor Trump, was sie wahrscheinlich nicht tun wird. Ne? Aber der Eindruck ist halt da. Und dann verliere sie wieder Nachhalten der Bevölkerung. Dann wäre sie wieder unbeliebter.
Naja, die Frage ist halt tatsächlich, wenn die Zölle jetzt so reinschlagen und man das nicht abfedern kann, weil die Inflation in Japan ist ja zum Beispiel im März wieder kräftig angestiegen, ob die Bevölkerung das tatsächlich mitmacht. Klar, normal sagt man immer, okay, eine Wahl wird auf jeden Fall die LDP gewinnen, aber das ist nicht mehr ganz so einfach mittlerweile. Von daher, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass wenn das nicht bald mal gestoppt wird und das Leben wieder ein bisschen einfacher wird in Japan, für die Menschen, oder das günstiger, um das mal so auszudrücken, dass die LDP das volle Kanone abbekommen wird. Und ja. Wenn man dann halt eben sagt, okay, da sind dann Oppositionskräfte nachher dann auf einmal an der Macht, die halt eben sagen, naja, wir müssen uns geopolitisch eben ein bisschen anders ausrichten, könnte das schon interessant werden.
Ja,
ich meine, also es ist auf jeden Fall, auf der einen Seite ist es interessant, auf der anderen Seite, oh Gott, Trump ist einfach super nervig, ey.
Aber irgendwie ist er auch so eine Gewalt, die andere Länder dazu sich zwingt, sich besser zu verhalten, sich mit anderen Leuten zu verbinden und ihre eigenen.
Das ist halt das, ich glaube, da hat er sich auch selbst überschätzt, weil man merkt schon, die Reaktion dieses Mal ist ein bisschen anders als beim letzten Mal, als er an der Macht war. Beim letzten Mal hieß es noch, naja, in 4 Jahren ist es vorbei und dann so lange spielen wir das Spiel halt mit. Mittlerweile merkt man so aus allen Ecken, siehe halt eben Kanada, Mexiko, aber auch in Europa gibt es halt immer mehr dieser Stimmen, dass halt ein gewisses Zusammenrücken stattfindet. Also genau. So, zum Beispiel, was halt sehr interessant ist, diese Bewegung kauft keine US-Produkte. Klar, auf der einen Seite kann man sagen, aber auf der anderen Seite, man merkt zum Beispiel gerade im Cloud-Bereich ganz extrem, dass immer mehr europäische Firmen sich europäische Anbieter suchen. Also insofern ist das vielleicht gar keine so schlechte Sache. Es gibt auch immer mehr Leute, die sagen, ja, dann kaufen wir halt nicht bei Amazon, dann gucken wir mal woanders. Ist mir sehr interessant, wenn sie dann feststellen, ups, Amazon ist ja teuer. Finde ich auch immer wieder faszinierend. Und so solche Sachen, warum nicht? Also es ist schon ein bisschen anders als beim letzten Mal. Man will sich nicht mehr so viel gefallen lassen. Und das ist auch richtig so, weil was er mittlerweile anstellt, das ist echt nicht mehr feierlich.
Ach ja.
So. Japan gehen die Zimmerleute aus. Wer hätte das erwartet? Also, wer Zimmermann ist, ne? Japan sucht ganz viele davon. Tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Zimmerleute in Japan in den vergangenen Jahren drastisch gesunken ist. Und es ist mal wieder ein selbstverschuldetes Problem. Denn es gab ja so einige Krisen im Immobilienmarkt. Und die letzte hat dafür gesorgt, dass man halt begonnen hat, naja gut, wir lagern solche Aufträge immer wieder aus, weil das ist ja günstiger. Das hat das Ganze natürlich weniger lukrativ für Zimmerleute gemacht. Und dementsprechend hat man halt gesagt, ja gut, dann mache ich halt was anderes. Und jetzt steht man da und hat jetzt aktuell weniger als 300.000 Zimmerleute im Land.
Ja, im Vergleich dazu, vor 40 Jahren waren es noch fast 1 Million, 930.000 so um die rum. Ne? Richtig. Also hat sich auf ein Drittel herabgeschrumpft und die Zukunft sieht wenig rosig aus, weil wahrscheinlich wird das noch weiter fallen und in 10 Jahren haben wir nur noch die Hälfte von dem, was ich jetzt habe.
Ja, und es macht sich halt mittlerweile überall bemerkbar, weil bauen wird immer teurer, logischerweise. Und wenn man jetzt halt einen Zimmermann engagieren möchte, muss man schon mal ordentlich Geld in die Hand nehmen. Und was damals halt tatsächlich so gang und gäbe war, sage ich jetzt mal, ist mittlerweile wirklich eine Herausforderung geworden.
Ja, dieses billige Auslagern von Arbeit, das ist eine ganz gefährliche Sache, die in so vielen Branchen die Sache kaputt macht. In Filmen, in und bei Videospielen, Japan,
kommt ja noch was
Anime-Bereich.
ja, stimmt. Bei Japan kommt noch was dazu, und zwar hat Japan ja einen irrsinnig großen Anteil an alten Gebäuden, die marode sind, die dringend renovierungsbedürftig sind. Oder halt eben auch, es muss ja sehr, sehr viel für die Erdbebensicherheit gemacht werden. Und dafür braucht es Zimmerleute.
Ja, ich meine, Zimmerleute sind jetzt nicht unbedingt die Kernigen, die die maroden Brücken reparieren. Aber dass so viel in Japan ist mit Holz gearbeitet, das ist unglaublich wichtig. Ne? Ja. Und klar, mittlerweile haben es die Firmen auch gemerkt. Ne? Die denken dann halt nicht daran, oh, wir müssen unbedingt Geld sparen und müssen es billig auslagern. Nee, wir brauchen unbedingt wieder feste Leute, feste Handwerker, die bei uns ihr Leben lang in der Firma arbeiten. Also müssen wir die anlocken, weil die sind im Endeffekt jetzt richtig wertvoll.
Ja, es gibt da nur ein kleines Problem. Die Berufsschulen sind logischerweise mittlerweile auch verschwunden, mit der Auslagerung der Zimmerleute, weil es halt immer weniger gab und immer weniger nachgerutscht sind. Und dementsprechend gibt es gar nicht mehr so viele Schulen, um den Bedarf auszubilden, der dringend gebraucht wird.
Ja,
das ist also keine gute Entwicklung.
Weißt du, aus der Not heraus werden wahrscheinlich die großen Baufirmen ihre eigenen Schulen aufziehen. So firmeninterne.
Wenn das so weitergeht, könnte das passieren, ja. Aber das Problem ist ja auch allgemein, ist halt eben ein Arbeitskräftemangel da. Also sprich, sehr viele interessieren sich auch gar nicht für den Beruf, weil man halt eben woanders besser verdienen kann zum Beispiel.
Ja.
Dazu passt auch diese Nachricht. Ich wette, keiner von euch oder jeder von euch sagt jetzt, ach ehrlich, denn Japans Bevölkerung ist offiziell wieder geschrumpft und dieses Mal schneller als in den Jahren davor.
Ja, war das jetzt nicht jedes Mal schneller als in den Jahren davor? Es ist so eine exponentielle Kurve, ne?
Eigentlich schon. Es sinkt halt immer schneller, es wird die Geburtenrate sinkt immer schneller und. Das sind alles so Neuigkeiten, die eigentlich gar nicht neu sind, aber die jedes Jahr trotzdem nochmal bestätigt werden. Am 1. Oktober 2024 belief sich die Zahl der japanischen Staatsangehörigen auf 120,3 Millionen. Das ist also ein Rückgang von 898.000 Menschen.
Innerhalb eines Jahres.
Innerhalb eines Jahres.
Ja. Oh mei. Also, es war nicht so lange her, da waren wir noch bei 125 Millionen im Land. Und es war auch nicht so lange her, da waren es noch 127 oder irgendwas.
Richtig.
Also,
und man muss auch dazu sagen, die Gesamtbevölkerung des Landes, da zählen jetzt auch ausländische Einwohner mit, sank ebenfalls zwar um 550.000 Personen auf 123,8 Millionen. Das ist auch weiter ein Abwärtstrend, zeigt aber einfach auch, dass gar nicht genügend Ausländer erstens nachziehen. Also man möchte ja immer mehr anlocken und auf der anderen Seite, dass da aber auch einige wieder ganz schnell verschwinden.
So ist es. Liegt natürlich auch am System, ne?
Ja, natürlich, klar.
Sehr viele von diesen ganzen Systemen für ausländische Arbeitskräfte erlauben das denen gar nicht, dann halt permanent in Japan zu bleiben.
So, und jetzt rein nur, um die Statistik noch komplett zu erledigen. Die Zahl der unter 15-Jährigen sank auf 13,83 Millionen. Das ist ein Rückgang von 343.000 im Vergleich zum Vorjahr. Und damit ist das größte Schrumpfung. Das ist nämlich so, dass jetzt Kinder und Jugendliche nur noch 11,2% der Gesamtbevölkerung stellen. Und das ist halt so wenig wie noch nie zuvor.
Nur einer von 10 Japanern ist ein Jugendlicher oder Junge.
Ja.
Meine Güte.
Ja, und der Anteil an der Bevölkerung von Menschen mit ab 65 Jahren liegt jetzt bei 29,3%.
Jo, also im Endeffekt für jeden Jugendlichen gibt es 3 Rentner.
Genau. So, und dann haben wir natürlich noch den Anteil der sogenannten Erwerbsbevölkerung, also zwischen 15 und 64 Jahren, und ihr Anteil liegt nur noch bei 59,6%.
Ja, das ist natürlich hier, das ist das Wichtige, ne? Die Erwerbsbevölkerung. Aber ja, es ist noch so, dass es keine Katastrophe ist, aber es ist halt eine Lawine, der du schön zugucken kannst, wie sie auf dich zukommt. Ne?
Also
Zeit zum Weglaufen hast du eh nicht mehr.
Ja, man muss eigentlich wirklich ehrlich sein, der Trend ist jetzt schon eigentlich nicht mehr umkehrbar. 2030, da ist er gar nicht mehr umkehrbar, aber auf die 5 Jahre kommt es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr an.
Wahrscheinlich nicht.
Nee. Irgendwann ist es dann so Leute, wir haben hier eine Japan-News-Seite, wir haben ein Problem. Das Land ist leer, was machen wir denn jetzt? Okay, das wird auch eine Weile dauern, aber trotzdem, es wird halt, oder die Bevölkerung schrumpft halt immer weiter. Dadurch werden natürlich gerade die sozialen Herausforderungen immer größer. Weil je älter die Bevölkerung wird, ja, desto mehr Geld braucht halt eben dieser Bereich. Weil die müssen ja auch gepflegt werden und so weiter und so fort. Und das heißt, für Arbeitnehmer wird das zwangsläufig immer teurer werden, weil irgendjemand muss diese Kosten stemmen. Und das ist nun mal die arbeitende Bevölkerung. Yay.
Yes. So ist es.
Ach ja. War ein Spaß. So, dann, die Expo hat eröffnet. Ja, kaum zu glauben. Ne, Deutschland mit seinem War Germany stand ein großes Holzgebäude, das man ohne Probleme wieder abbauen und woanders wieder hinstellen kann. Also absolut recycelbar. Deutschland zeigt da ja auch vor allem die Kreislaufwirtschaft. Da sind wir ja bekannt die Spitze drin oder waren zumindest mal. Ich weiß gar nicht, wie der Stand aktuell ist. Aber das ist halt so unser Thema dort. Da gibt es aber natürlich noch viele andere Sachen, wie zum Beispiel 7-Eleven zeigt den Convenience Store der Zukunft und natürlich ein Gundam-Pavillon, der eine Rundum-Erfahrung bietet, um das mal vorsichtig auszudrücken, so mit wackelndem Boden, Wind etc. Blabla.
Das toll. Ist irgendwie wie so ein Vergnügungspark, der Gundam. Ja. Also da ist am wenigsten eine Message drin oder sowas. Ja.
Es gab übrigens auch schon tatsächlich die erste Verhaftung auf der Expo, denn da wollte nämlich ein älterer Herr seine Tasche nicht kontrollieren lassen und hat dann aus Spaß gesagt, ich hab da eine Bombe drin. Das war übrigens keine so gute Idee.
Ja, nee. Nee.
Und einen Honigdieb haben wir auch schon.
Okay. Also, ja, es ist sehr schön. Ich hoffe, die Expo geht ohne irgendwelche Zwischenfälle zu Ende.
Ja.
Und also ich wünsche ihr nichts, dass das ein Reinfall wird. Ich wünsche ihr schon Erfolg. Also das wäre schön, wenn das sauber läuft. Also
zumindest, dass sie ruhig abläuft und dass die hingehen, ihren Spaß haben. Ich meine, das ist ja schon interessant, muss man ja ehrlich sein. Es wird wahrscheinlich nicht der Erfolg, wie man sich das erhofft hat, aber ja Gott.
Ja.
Solange es jetzt läuft, läuft's halt, ne?
Das große Thema von Nachhaltigkeit und grüner Energie ist natürlich schon wichtig und teilweise lustig gelöst, ne? Wie das, dass der 7-Eleven da wirklich das so macht, dass die Besucher durch so Platten im Boden Strom erzeugen, indem sie einfach rein und rauslaufen aus dem Laden.
Weil das schon cool ist, ne?
Ja, ist natürlich, bringt nicht so viel, aber einfach nur, dass du das Konzept rüberbringst, dass du an jeder Ecke eigentlich Strom sparen könntest, ne?
Beim Auftakt waren übrigens 119.000 Gäste da. Und es gab natürlich Gedränge ohne Ende, trotz der ganzen tollen Konzepte, die man sich im Vorfeld ausgedacht hat, wo ich dann auch sagen muss, mein Gott, liebe Organisatoren, nennt mir meine Veranstaltung, wo es kein Gedränge gab. Was ich allerdings viel lustiger fand, ist, dass Osaka angekündigt hat, ja, am 24. April starten wir mal mit dem Bau des Resorts, das dann später auf dem Expo-Gelände stehen soll. Wir passen auch auf, dass wir euch nicht stören.
Oh ja, Weltausstellung mit schön viel Lärm von der Baustelle.
Ja, naja, das wird wahrscheinlich wohl nicht passieren, schätze ich mal. Aber man hätte auch noch ein paar Tage warten können, bin ich der Meinung. Es ist auch wieder so, ach Mensch, Leute, ihr habt's immer so eilig. So, was haben wir denn noch? Ach ja, die Krankenversicherung für Ausländer sorgt in Japan gerade für Diskussionen. Und da haben wir etwas, das kennen wir hier in Deutschland auch. Da stellen sich Politiker hin, behaupten irgendwas und dann wird das eine Welle und dann muss geprüft werden. Und dann stellt sich sowieso raus, ist nix, aber ist egal, es ist halt in der Luft und alle finden es doof. Denn tatsächlich behaupten gerade sehr viele Politiker in Japan, dass die Krankenversicherung für Ausländer ständig ausgenutzt wird.
Ja, okay. Selbst wenn das stimmen würde und das radikal und flagrant ausgenutzt wird, dann ist es trotzdem ein Furz im Vergleich zu den vielen anderen Herausforderungen und Belastungen, die in der japanischen Gesellschaft existieren. Wenn du dir die Zahlen anguckst, ist es wirklich nicht, ist nichts, was die Welt verändern würde.
Nein, man muss auch dazu sagen, dass es gar keine Anhaltspunkte dafür gibt. Trotzdem hat das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales erst jetzt mal eine Erhebung gestartet, um mal zu gucken, was da eigentlich los ist. Wenn man halt auch sagt, ja, kann das sein, dass sie vielleicht auch zu wenig bezahlen, aber die Krankenversicherung halt zu viel in Anspruch nehmen und so weiter und so fort. So das Übliche, was man halt so kennt, böse Ausländer. Ja. Es ist halt einfach so, das ist wieder so eine Pusteblume. Man hat ja momentan keine anderen Probleme. In Zahlen muss man übrigens mal, oder nur mal so zur Information, im Haushaltsjahr 2024 waren übrigens rund 970.000 ausländische Staatsangehörige bei der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. Das sind also 4% aller ausländischen Staatsangehörigen. Und für Behandlungskosten wurden zwischen März 2023 und Februar 2024 rund 980,3 Milliarden Yen ausgegeben, also 6,3 Milliarden Euro. Wovon 11,8 Milliarden Yen, also 1,21% auf ausländische Versicherungen empfehlen. Das ist also im Prinzip lächerlich wenig.
Ja, also die gesamten Ausgaben sind 1,2% von. Ja. Und wie viel davon halt, ja, im Endeffekt missbraucht wurde, das lässt sich schwer sagen, aber es ist garantiert nicht so viel. Ne?
Ja, es ist ja vor allen Dingen eine Sache, die ganz stark kritisiert wird, ist eben, dass man nach 90 Tagen bereits die volle Krankenkostenerstattung bekommt, also die halt jeder bekommt. Ja. Und das ist natürlich nicht gut, deswegen reisen halt so viele kranke Menschen ein und so weiter. Und es ist
ja ein bisschen Medizintourismus. Aber irgendwie Medizintourismus funktioniert, glaube ich, in Japan nicht so gut wie zum Beispiel in anderen Ländern, weil du halt Japan ist zum Beispiel kein Hochburg für kosmetische Behandlungen, oder?
Nein, also als allererstes, man muss ja schon länger in Japan bleiben, um eben krankenversicherungspflichtig zu werden. Das ist nicht einfach so, dass man so, ich bin Tourist, ich bin jetzt krankenversicherungspflichtig. Nein, das natürlich nicht. Also der Aufenthalt muss halt über 3 Monate sein. Das muss man auch schon mal dazu sagen. Das wirkliche Problem sind eigentlich eher Touristen. Denn viele Touristen zahlen ihre Krankenhausrechnung nicht, wenn sie behandelt werden müssen. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Aber das hat ja nichts mit den in Japan lebenden ausländischen Staatsangehörigen zu tun.
Nee, nicht wirklich.
So, und vielleicht sollte man da mal was angehen, weil das ist tatsächlich so, es bleiben immer mehr medizinische Einrichtungen auf ihren Rechnungen sitzen.
Ich meine, man kann ja eine Auslandskrankenversicherung abschließen, ne? Aber im Moment scheint es nicht so beliebt zu sein für Japan, obwohl sie wirklich günstig ist, generell im Fall, zumindest für uns Deutsche kann ich mich erinnern,
dass
sie
wirklich günstig ist. Da gibt es ein Problem, denn diese Krankenversicherung versucht die Kosten immer um die Wette zu drücken. Und da hat man auch so seine Probleme. Aber ja, es ist schon mal besser, als gar nichts zu haben.
Ja.
Und es kann immer mal vorkommen, dass man gerade unterwegs ist und man braucht seine Krankenversicherung im Ausland, dann ist es immer gut, so eine zu haben, auf jeden Fall. Weil die Kosten für so eine Behandlung sind nicht die günstigsten.
Yes.
Aber das ist halt, wie gesagt, ein Problem eher, das halt Touristen betrifft und nicht, kein Problem halt, was jetzt halt den ausländischen Staatsangehörigen in Japan betrifft, weil die verbrauchen gar nicht wirklich so viel.
Ja, wir sind halt empfindlich darüber, weil es halt sehr viele, Stimmen im Internet gibt, die sowas gerne ausschlachten so und halt riesig aufblasen auf ein Riesenproblem, das gar nicht wirklich existiert. So, die bösen Ausländer, die zerstören unser Krankensystem. Ja, Blödsinn, natürlich nicht. Es ist einfach rechnerisch Unsinn, ne?
Ist es. Aber man kennt das ja, man muss sich an irgendwas hochziehen, damit die anderen Probleme keine Rolle mehr spielen. Ich verstehe es ja ehrlich gesagt selber nicht.
Und aber wie bei vielen Sachen, du musst es natürlich einen Kern von Wahrheit haben. Ne? Das ist schon ein Problem, bei dem man hier was lösen könnte und Geld sparen könnte. Ne? Aber ja.
Aber dann bitte bei den richtigen Ansätzen, und zwar bei den Touristen.
Ja.
Man kann ja sagen, Leute, okay, wenn ihr nach Japan kommt, müsst ihr eine Auslandskrankenversicherung haben. Mein Gott, die kostet, was weiß ich, 4,95 oder so.
Ich dachte, das war irgendwie so 13 Euro.
Oder 13 Euro, keine Ahnung. Aber jedenfalls, das ist nicht teuer. Und das kann man sich, wenn man jetzt nach Japan fliegt für so viel Geld, kann man sich das auch noch dazu buchen. Das macht den Abel jetzt auch nicht mehr fett.
Ja, also ein Mittagessen kann man ausgeben an Geld, um dann seine Krankenversicherung zu
sitzen. Man ist ja selber dadurch auch besser geschützt.
Ja.
So. Aber weil wir gerade bei Touristen sind, Japan hat übrigens in Rekordzeit die Marke von 10 Millionen ausländischen Besuchern überschritten.
Jo, wieder so ein Jahr, ne?
Genau, und zwar wurde das im März schon geknackt und das ist so früh wie nie zuvor. Das heißt, der Tourismusboom hält definitiv an.
Jo.
Denn es ist so, dass nicht nur natürlich die Zahl der Touristen angestiegen ist, sondern auch die Ausgaben übrigens. Denn zwischen Januar und März gaben ausländische Touristen in Japan 2,27 Billionen Yen, also 13,9 Milliarden Euro im Land aus. Das ist ordentlich. Das ist nämlich ein Zuwachs von 28,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Also, ich weiß jetzt nicht. Die japanische Politik wird sich wahrscheinlich auf den Rücken klopfen oder auf die Schulter, weil die wollten ja, dass die ganzen Touristen mehr Geld ausgeben. Das war ja ihr Ziel. Ne? Aber was die dafür gemacht haben, ich glaube, da müssen sie dir was erfinden. So viele Maßnahmen haben sie dafür nicht ausgegeben, oder?
Nein, das Land ist einfach unglaublich beliebt als Reiseland.
Wir haben einfach nur Glück gehabt.
Aber auch tatsächlich überall. Also zum Beispiel die Berichterstattung, nehmen wir jetzt mal die deutschen Medien. Es wurde noch nie so viel über Japan in deutschen Medien berichtet wie aktuell.
Hm.
Ne, also man liest ständig was, was ich übrigens teilweise auch sehr lustig finde, weil wir logischerweise auch darüber schreiben und denkt man sich immer auch, Leute, lass doch mal die Agentur nachrichten, Mensch, bitte guckt wenigstens mal nach, ob irgendwas davon stimmt. Dankeschön. Also ich mache bald eine Fake News, wenn das so weitergeht. Das ist so lustig teilweise. Übrigens, im März reisten 3,5 Millionen Touristen nach Japan. Das ist auch mal wieder ein satter Anstieg und zwar von 13,5% mehr als im Vorjahr. Und aus Deutschland reisten übrigens im März 48.100 Menschen nach Japan, 1,2% mehr als im Vorjahr. Angeführt wird natürlich die Gesamtliste mal wieder von Südkorea, logisch, gefolgt von China und Taiwan. Japan kann sich freuen, weil das wird dieses Jahr, so wie es aussieht, wohl auch wieder ein Rekordjahr.
Oh, ich hoffe, dass es wirklich mal dann auch positive Auswirkungen hat. Ne, der Sektor, der Tourismusbereich, der ächzt immer noch unter Mangel an Fachkräften und Arbeitskräften und etc. Und Überfüllung und so viele Probleme.
Ich weiß nicht. Also da bin ich ehrlich, ich glaube, da wird man jetzt erstmal noch wieder verstärkt mehr mit dem Massentourismus zu kämpfen haben, der ja immer wieder für Probleme sorgt und die Probleme nehmen halt nicht ab. Also bis man das nicht unter Kontrolle kriegt, glaube ich, dauert das eine Weile mit den positiven Nachrichten.
Ja, aber eigentlich sollte es den Leuten besser gehen, weil das bringt halt viel Geld rein. Der Laden läuft wieder. Es sollte eigentlich viele Existenzen wieder sichern, ne?
Naja, aber es ist natürlich die Verteilung nicht so, dass es da ankommt, wo es dringend gebraucht wird, sondern es ist ja meistens eher nur so eine kleine Gruppe, die es halt eben bekommt und der Rest, der geht halt wie üblich normal, also Standardarbeitnehmer halt. Nee, das eher nicht. Aber weil wir gerade dabei sind, Tourismus, kommen wir mal nach Niseko. Niseko ist ja das Wintersport-Mekka in Hokkaido. Und eigentlich sagt man auch, ja, ziemlich teure Region, das hört man in allen Medien. Wir haben ja auch schon mit einigen Statistiken und so weiter um uns geworfen. Also ja, gerade zur Haupttourismuszeit ist die Region schweineteuer. Aber jetzt hat man die Schnute voll und wehrt sich dagegen. Und zwar mit dem sogenannten Curry-Reis-Index. Um es kurz zu erklären, der Curry-Reis-Index bedeutet, dass man alle Zutaten, also alle Preise der Zutaten, die man für Curry braucht, mit anderen Regionen vergleicht. Und da stellt sich heraus, wofür sind doch gar nicht so teuer.
Ja, okay. Ist das jetzt speziell auf dem Curryreis gemünzt? Ist,
auf weil den Curryreis
andere Sachen sind ja ziemlich teuer dort, ne?
Ja, also es ist halt die Referenz für Lebenshaltungskosten. Und die Zutatenkosten für eine Portion Curryreis eben in der Stadt liegen aktuell bei 342 Yen, also 2,50 Euro und liegen damit tatsächlich 54 Yen unter dem nationalen Durchschnitt von 396 Yen, also 2,80 Euro. So.
Sag mal, wie haben die das eigentlich hinbekommen bei den steigenden Reispreisen?
Keine Ahnung.
Haben die irgendwie noch Reis übrig gehabt, den sie günstig mal gekauft haben vor ein paar Jahren? Anders kann ich es mir nicht erzählen.
Ich kann es mir auch gerade nicht erklären, weil der Preis für Reis ist ja auch wieder ordentlich nach oben geschossen. Hm. Nein, tatsächlich ist es so, also die Löhne sind zum Beispiel deutlich höher als in anderen Regionen. Klar, ich meine, es ist eine Tourismusregion. Man versucht ja eh schon Leute ranzukriegen. Also die Stadt hat ja einen unglaublichen Mangel an Taxifahrern zur Hauptreisezeit. Und da bietet man halt deutlich mehr Stundenlöhne und so weiter. Aber man darf halt trotz allem nicht vergessen, dass gerade diese Region Ziel von Immobilienhaien ist. Und die wird halt im Prinzip gerade kräftig aufgekauft. Also ja, dort leben, okay, da kann es günstig sein. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Region allgemein günstig ist, weil tourismustechnisch ist sie echt teuer.
Das ist im Endeffekt dieselben Probleme, wie alle Tourismus-Meckers haben, ne?
Ja,
wird zu so einem Tourismusland.
Naja, ist auch kein Wunder. Ja. Also ich sag mal so, Tourismus hat grundsätzlich Vorteile oder gute Seiten, aber extrem viele Schattenseiten. Gerade beliebte Tourismusgebiete werden halt auch für die Einwohner irgendwann immer teurer. Das ist, erlebt man ja zum Beispiel auf Ibiza momentan. Da wird ja kräftig gegen demonstriert und so weiter, weil das ist für einen Otto-Normalverbraucher gar nicht mehr bezahlbar. Es kommen dann halt gerade, oder es werden immer mehr Wohnungen an Ausländer verkauft, die das dann in der Zweitwohnsitz haben und so weiter, weil da eben das große Geld liegt. Und das erlebt diese Region genauso. Also es ist halt schon so, ja, es kann auf der einen Seite günstig sein, aber auf der anderen Seite, es wird halt immer teurer.
Mhm.
Das darf man halt definitiv nicht vergessen. So, und einmal Tourismus haben wir noch, denn wer Post verschicken möchte, kann das in beliebten japanischen Touristengebieten künftig auch am Wochenende machen. Denn die japanische Post hat angekündigt, dass man in ausgewählten Tourismusregionen einen Wochenenddienst einführen wird. Dafür werden allerdings die Öffnungszeiten unter der Woche ein bisschen gekürzt.
Ja, das ist so eine Reaktion auf die neue Realität. Ne? Leute benutzen halt die digitalen Möglichkeiten eher. Ist auch besser, ja. Meistens. Aber du brauchst halt die Post immer noch. Und die Leute, wenn sie halt am Wochenende auch die Post benutzen können, wird das attraktiv. Das ist mal, ich meine, genauso wie mit den 24-Stunden-Superläden, ne, die Märkte. Oder zu dem Zeitpunkt, wo noch die Versandhäuser in Japan noch sonntags ausgeliefert haben. Das ist aber jetzt nicht mehr der Fall, ne? Das nee. Ist weg.
Ja.
Ja, das dann ist weg. Da schnappt sich die Post das, was sie kriegen kann. Und ja.
Ja, also es geht eigentlich eher darum, dass man halt sagt, okay, wir möchten unter der Woche uns ein bisschen entlasten, vor allem weil am Wochenende natürlich die meisten Menschen reisen und die wollen halt Kärtchen verschicken, weil Instagram für einen persönlichen Gruß ist immer noch nicht so ganz geeignet, daran arbeitet man anscheinend ja wohl noch bei Meta. Also müssen wir halt am Wochenende auch mal ein paar Stündchen öffnen. Unter der Woche wird halt gekürzt, weil einfach das Personal fehlt. Das ist übrigens auch der Grund, warum zum Beispiel keine Sonntagslieferungen mehr gemacht werden. Naja, es ist halt einfach kein Personal mehr da.
Ist klar, ist normal, ne?
Mhm. Deswegen hat man in verschiedenen Regionen, also wo man diesen Service jetzt einführen möchte, gesagt, okay, unter der Woche haben wir nur noch von 9 bis 12 auf.
Ja, geht halt nicht anders. Es müssen halt dieselben Leute auch die Stunden am Wochenende machen.
Ja.
Und da muss man das halt so verteilen, dass sie noch ein Leben haben.
Ja, definitiv. Na, also insofern, außerdem möchte man ja auch ein attraktives Berufsumfeld bieten. Und wenn man dann nur so halbtags, aber volltags bezahlt wird, pf, warum nicht, ne?
Ja, klar, auch, aber dafür musst du auch
halt einen gewaltigen Mangel an Arbeitskräften.
Hm.
Aber du hast recht, sie wird immer noch gebraucht. Mahnung verschickt man übrigens generell immer noch per Post.
Jetzt kannst du deine Mahnung auch am Sonntag bekommen in Japan.
Da. Nee, du kannst sie aber abschicken am Sonntag.
Okay, stimmt. Ah, hast ja recht. Okay. Wenigstens ein Horrorszenario bleibt uns erspart.
Ja, Gott sei Dank. So, die Wettbewerbshüter in Japan hatten diese Woche kräftig was zu tun. Zum einen bereiten sie gerade eine Abmahnung für Luxushotels in Tokio vor. Da gab es nämlich Preisabsprachen, was natürlich ungünstig für die Kunden ist. Und es wird jetzt gerade untersucht, gab es denn diese Absprachen auch bei anderen Hotelarten? Also normale Touristen oder vielleicht auch sogar Business-Hotels? Und man hat Google ordentlich eins auf die Finger geprügelt, denn die japanische Fairtrade-Kommission hat eine Unterlassungsanordnung gegen Japan erlassen und das Unternehmen aufgefordert, wettbewerbsbeschränkende Klauseln in seinen Verträgen mit Smartphone-Herstellern gefälligst zu unterbinden. Damit ist gemeint, dass Google Smartphone-Herstellern dazu vertraglich verpflichtet, dass sie zum Beispiel Chrome installieren oder halt eben diese ganze andere Google-Schokoladen-Blödsinn-Apps, die kein Schwein braucht, aber trotzdem immer da sind.
Mhm.
Und das sagt man, nee Leute, das geht jetzt einfach nicht mehr. Das ist eine unlautere Geschäftspraktik. Und nö. Bumm. Und es ist das erste Mal, dass diese Maßnahme in Japan gegen ein global agierendes IT-Unternehmen der sogenannten GAFA-Gruppe erfolgt. Die GAFA-Gruppe besteht aus Google, Apple, Facebook und Amazon.
Ja, im Endeffekt die großen Technologieriesen, ja. Was diese Angebote angeht. Ne?
Wobei, warum heißt das eigentlich GAFA und nicht GAFAM? Microsoft fehlt.
Ja, Microsoft hat das mal gemacht, glaube ich, aber die sind jetzt aus diesem Bereich zumindest, die sind nicht ganz raus. Da gibt es auch in der Europäischen Union noch so Verfahren, von wegen, dass Microsoft zu sehr Sachen da versucht reinzudrücken. Ich meine, früher war das mit dem Edge-Browser da so ein Fall, ne?
Oh Gott.
Ja, das Zeug ist nicht neu. Das haben wir in der EU schon öfters gehabt, dass Google dafür abgemahnt wurde oder gegen sie vorgegangen wurde, weil sie halt diese Vereinbarung gemacht hat. Und ich finde es gut, dass Japan sich jetzt dann anschließt. Das sollte eigentlich die ganze Welt tun, ne?
Ist dabei tatsächlich. In den USA wurde gerade Google als Werbemonopolist verurteilt. Gut, es gibt natürlich jetzt auch Einspruch, Widerspruch etc. bla, aber dort wurde halt wirklich, und das unter Trump übrigens sehr erstaunlich, tatsächlich anerkannt, dass Google den Werbemarkt dominiert und damit im Prinzip keine Konkurrenz möglich ist und das halt schädlich ist für die Werbetreibenden und natürlich für die Werbung auf Webseiten anzeigen lassen. Großbritannien, genau, da wird jetzt eine Strafe wegen der Suche angestrebt, weil eben die Suche eine gewisse Benachteiligung bietet, was ja auch stimmt. Europa wird gerade zu Ende geprüft, da wird auf jeden Fall auch demnächst was kommen, aber wegen der Suche, also allgemein marktbeherrschende Stellung. Und in den USA wird ja auch tatsächlich gerade versucht, Google zu zerschlagen. Also, dass man Android und Chrome abgeben muss. Und die Aussichten sind gar nicht so weit hergeholt. Hinzu kommt, das fand ich bei dem Urteil in den USA jetzt sehr interessant, da wurde dann nämlich festgestellt, schön, ihr habt Beweise manipuliert. Ja. Denn tatsächlich ist es so, dass Beweise vernichtet worden sind oder manipuliert worden sind. Und das kam gar nicht so gut an bei Gericht. Also, der Konzern sagt ja mal von sich, don't do evil. Das ist mittlerweile in do evil. hat sich in do evil gewandelt. Nee, aber es ist tatsächlich so, Google kriegt halt weltweit gesehen immer mehr auf die Mütze. Und das ist auch tatsächlich gut so.
Ja, die Riesen sind zu groß geworden. Und ich meine, die sind schon viel zu lange viel zu groß. Aber es ist gut, dass jetzt der Druck vereint von jeder Ecke kommt, ne? Ich meine, die ganzen Mühlen mahlen halt immer sehr langsam, was das angeht. Mhm. Aber es ist interessant, dass es jetzt alles auf einen Punkt kommt. Oder vielleicht ist es auch nur so, dass die ganzen Gesetzesgeber sich ermutigt fühlen durch die ersten Vorbrecher, ne? Durch Europa und so.
Nee, ich glaube einfach, gerade bei Google ist es so, Google hat übertrieben. Okay. Um das kurz zu erklären, ich bin ja in diesem Markt hauptberuflich tätig. Letztes Jahr gab es ein ganz, ganz böses Update. Das hat sehr, sehr vielen kleinen Webseiten geschadet. Also kleinen Selbstständigen, Solo-Selbstständige und so weiter oder überhaupt kleine Unternehmen. Und da hat Google ein ganz, ganz seltsames Spiel gespielt. Plus jetzt noch die ganze KI-Suche, wo Google ja sagt, wir müssen euch ja keinen Traffic mehr schicken, aber danke für eure Inhalte. Übrigens, kleiner Fun Fact, Google fordert in Großbritannien, dass das Urheberrecht aufgehoben wird und man sich fürs KI-Training komplett dort bedienen darf. Gleichzeitig hat man jetzt bei dem Verfahren USA vor Gericht übrigens argumentiert, das ist unser Urheberrecht, was man hier zerstören möchte, wo ich mir so denke, ah ja, euer Urheberrecht, aber bei den anderen ist es egal.
Das ist
typisch. Ich glaube halt, die haben einfach gnadenlos übertrieben und jetzt ist ein Punkt erreicht, wo die Politik auch endlich mal sagt, nee, wir müssen durchgreifen, da können wir nicht mehr zugucken. Das schadet halt mittlerweile unserer Wirtschaft.
Ja.
Ja. Und es ist auch definitiv der Fall. Das schadet definitiv der Wirtschaft, ja. Gut ist es jedenfalls nicht. So, und in dem Sinne sagt man halt eben, nee, ihr habt behindert den Marktzugang für andere Unternehmen und das habt ihr gefälligst zu unterlassen und Google muss jetzt handeln, weil dagegen kann man jetzt, also kann Google nichts mehr machen. Das ist klar, Einspruch kann man erheben. Trotz allem muss halt erstmal gehandelt werden.
So ist es. Bin gespannt, wie sich das entwickelt, ne? Mhm. Weil wenn im Endeffekt alle sich gegen Google vereinen, aber sie Google nicht stark genug bestrafen, dann stecken die es einfach weg und machen weiter, ne?
Aber ja, das wird längerfristig nicht mehr möglich sein.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie sich da noch lange winden können. Aber ich denke mal schon, es wird noch ein paar Jahre dauern, bevor wir wirklich da was merken, ne, als normale Allerdings Nutzer.
Also ich gehe persönlich davon aus, dass es zu einer Zerschlagung kommt. Ich verfolge ja die Verfahren in den USA zum Beispiel sehr genau. Und da hat man eindeutig die Schnauze voll. Was mich halt wirklich wundert, weil, wie gesagt, unter Trump kann ich mir das nicht vorstellen. Aber es ist tatsächlich so. Also, die gehen halt richtig hart gerade gegen vor. Schaden kann es dem Markt definitiv nicht, ne?
Ich meine, wenn die dann zerschlagen werden, dann kann ich mir es aber auch nur so vorstellen, dass die wie die japanischen Keiretsu oder wie halt dieses Ubisoft jetzt in verschiedenen Teilen weiter existieren, aber im Endeffekt trotzdem noch die eine Firma sind, die nur lose zusammengehalten wird und halt nicht so viel Kraft hat, ne, wie der ursprüngliche Monolith, aber trotzdem noch alles da ist.
Ja, das glaube ich in dem Fall nicht, aber das ist ein Thema für einen eigenen Podcast, wenn ich mal ehrlich bin, deswegen lassen wir das mal hier. Ja. Kommen wir mal lieber zu einer anderen Sache, die sehr, sehr wichtig ist, denn Japan hat den ersten Schritt für eine Reform des Wiederaufnahmeverfahrens bei Fehlurteilen getan. Und zwar wurde ein Gremium eingesetzt, das jetzt prüft, ob das Strafprozessrecht überprüft werden muss oder gleichzeitig Vorschläge unterbreiten sollte, wie eine Reform denn aussehen soll. Denn es gab ja nun mal doch einen sehr spektakulären Wiederaufnahmefall. Und ein zweiter steht ja auch gerade an. Jeweils ziemlich lange Verurteilungen, die dadurch aufgehoben werden. Und jetzt bei dem, der gerade verhandelt wird, da ist ein Freispruch auch wahrscheinlich. Und deswegen sagt man halt eben, nee, da muss jetzt was passieren, weil um ein Wiederaufnahmeverfahren zu bekommen, muss man unglaublich viele Hürden überwinden.
Ja, das ist teilweise fast unmöglich, da drum zu kommen, weil die Staatsanwaltschaft kann Einspruch einfach erheben und einfach sagen, ja, nee, machen wir nicht. Ne?
Genau.
Was problematisch ist, wirklich sehr problematisch. Und das kann das alles extrem lang verzögern, weil man, da muss man den Kram wieder von vorne aufrollen. Und das andere ist, es geht um ein wichtiges Teil, und das ist zwar, um die Beweise offen zu legen, ne? Dass das nicht unbedingt Pflicht ist bisher, ne? Vom Gericht, dass die Beweise offengelegt werden. Und da will man das natürlich so ändern, dass auf Wunsch der Anwälte dann das gemacht werden muss beim Gericht. Die zwei Sachen, darum geht's. Die genau. Sind ziemlich wichtig und die wollen also sie abschaffen.
Ja, das Ganze soll halt vereinfacht werden. Und das ist auch wirklich wahnsinnig wichtig, weil es gibt nun mal immer wieder Fehlurteile, gerade in Japan, muss man leider ganz ehrlich sagen, weil einfach eine sehr große Voreingenommenheit dort herrscht. Und die Fälle haben ja nun mal gezeigt, da muss dringend was passieren, ansonsten landet ein Unschuldiger mal eben in der Todeszelle für die nächsten 50 Jahre.
Mhm.
So, eine andere Reform wurde ja 2024 in Kraft gesetzt. Und zwar ging es da darum, dass man die Langzeitinhaftierung von Ausländern verhindern möchte oder wollte. Das Problem ist bloß, das funktioniert nicht, weil die Umsetzung klappt einfach gar nicht. Das Problem mit der Langzeitinhaftierung von Ausländern bleibt in Japan weiterhin bestehen, trotz Reform. Die Reform sagt, dass diese Menschen gar nicht langzeitinhaftiert werden müssen, wenn sie halt jemand haben, der sie praktisch betreut.
Ja.
Ja, Problem ist bloß, es fehlt gnadenlos an Betreuern.
Ja, weil ist einfach nur eine Belastung und hat nichts Positives. Und ja, auch wenn es viele Leute gibt, die das gern machen würden, es ist nicht so einfach, jemanden zu finden. Besonders, weil die Leute dann, die da in der Betreuung sitzen, die dürfen nicht arbeiten. Ne? Mhm. Die müssen sich auf andere verlassen, dass sie ein Dach über den Kopf haben und Essen auf dem Tisch.
Richtig.
Das ist, ja, nicht so einfach.
Und als Betreuer muss man Berichtsheft führen und solche Spiranzien. Das ist halt unglaublich aufwendig. Und das ist irgendwo logisch, dass das daran scheitert, weil die Zeit muss man ja auch erstmal haben.
Ja, klar. Die Leute sind mit Leben und Arbeit beschäftigt. Sehr beschäftigt sogar, ne?
Ja.
Und es ist ja ein Mangel an Arbeitskräften überall. Das wird sich hier auch wenig finden.
Und das ist der Hohn an der Geschichte. Es ist Arbeitskräftemangel überall. Da hätte man potenzielle Arbeitskräfte. Warum denn nicht nutzen?
Ja, also, weil, dann nachher sind das noch irgendwie Leute, die dann im Land bleiben. Das wollen wir ja nicht. Oh Gott, es ist einfach so nervig. Tut mir leid, echt.
Es ist einfach, hirnverbrannt, weil, die Bevölkerung schrumpft, das Thema hatten wir gerade. So, man weiß, okay, es werden immer mehr ältere Menschen, das heißt, die Sozialkosten steigen, wäre doch gut, wenn man mehr Arbeitnehmer hätte, die halt in die Sozialkassen einzahlen. Rein logisch gedacht.
Ja, ich meine, ich kann es nachvollziehen, das sind ja eigentlich Leute, die ausreisen müssten. Ne? Es ist halt so, die sind im Niemandsland da gefangen im Endeffekt, im Fegefeuer. Aber trotzdem sollte man das besser möglich machen. Diese Inhaftierung kostet logischerweise auch den Steuerzahler. Ne?
Ja,
Klar, ich meine, irgendjemand muss für Dach und Essen für die Leute bezahlen, ne?
Ja, das Ding ist doch auch, es ist doch kein Beinbruch, die Menschen arbeiten zu lassen. Selbst wenn sie im Land bleiben, sofern sie sich benehmen, ist doch alles in Ordnung.
Ja.
Und viele davon, also es ist ja nicht so, ich komme aus dem Ausland, ich bin eigentlich ausreisepflichtig, das heißt, ich bin Schwerverbrecher. Nee, das ist eben nicht so. Viele wollen ja ein neues Leben aufbauen und sind einfach ganz normale Menschen. Fertig.
Ja. Es ist ja auch so, dass Japan überhaupt kein Problem damit hat, ne? Arbeiter aus dem Ausland hier befristet in Japan zu halten. Ne? Die meisten kriegen ja nicht irgendwie ihre Erlaubnis, sondern müssen nach 5 Jahren wieder gehen. Ne?
Mhm.
Im Endeffekt wäre das hier nichts anderes. Lass sie doch arbeiten. Wenn sie dann irgendwie wann trotzdem das Land verlassen müssen, dann haben sie halt befristet in Japan gearbeitet, als ob ihr davon Schaden hättet.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach nicht zu verstehen. Also, Man beklagt ja selber das Problem des Arbeitskräftemangels. Man sagt, wir wollen halt Fachkräfte haben, sträubt sich aber dagegen, die Fachkräfte selbst aufzubauen. Warum?
Ja.
Dabei wäre das doch eigentlich sogar der beste Weg schlechthin. Wenn eine Firma jemanden haben möchte, soll die Firma ihn halt bekommen, aber dann müssen sie ihn halt eben auch dafür sorgen, dass er eben ausgebildet wird und so weiter. Und dann schafft man sich halt einen perfekten Arbeitnehmer ran. Ich verstehe es nicht.
Ja, ich meine, der Arbeitnehmer könnte automatisch die Rolle des Betreuers übernehmen, ne?
Ja.
Es dürfte nicht unbedingt so viel mehr Arbeit auch sein. So, aber naja. Es ist auf jeden Fall viele Lücken. Das ist irgendwie kein Auffangnetz. Das ist nur ein paar Fetzen.
Also die Reform hat mal wieder gar nichts gebracht. Ja. Aber gut, das war von vornherein klar. Das haben Kritiker sowieso die ganze Zeit gesagt. Es war mal wieder eine Luftnummer. Hm. Muss man ganz ehrlich sagen. So typisch, oh, da ist ein Loch, komm, kleben wir mal ein Pflaster drauf, das wird schon halten.
Das ist echt wirklich nervig, besonders weil es da eine ganze Menge Japaner gibt, die sich gern dafür einsetzen, ne? Die den Leuten helfen wollen, aber die können denen halt nicht wirklich viel bieten, weil was machen die dann? Die hocken dann zu Hause rum und dürfen nichts machen? Du kannst vielleicht schwarz mithelfen lassen bei dir im Geschäft, aber
na, man muss mal ehrlich sein, wenn du einen Menschen einfach nur, ich sag jetzt mal, vergammeln lässt, also sprich, er darf nichts machen, er sitzt eigentlich nur doof rum. Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte.
Ja, du, das haben wir Deutschen ja auch kennengelernt. Oh, da sind wir
Weltmeister drin, ja.
Oh ja, meine Schnute, das war so ein Unsinn, ey. Naja.
So, Japan hat noch ein anderes Problem und damit sind wir wieder bei älteren Leuten. Denn in Japan sterben immer mehr ältere Menschen unbemerkt. Und zwar, dieses nennt sich sogenannte einsame Tode. Das heißt also, jemand stirbt halt in seiner Wohnung, hat keine sozialen Kontakte mehr und dieser Tod wird halt erst Wochen oder Monate später bemerkt. Und zum allerersten Mal gibt es darüber tatsächlich eine Statistik und die besagt, dass 2024 76.020 einsame Tode in Japan stattgefunden haben.
Das ist viel.
Ja. Das ist verdammt viel. Und zeigt halt ein ganz, ganz gewaltiges Problem. Und das ist diese Isolation im Alter, die in Japan leider vorherrscht.
Ja, das ist teilweise sogar ein wenig kulturell bedingt. Es gibt wirklich diese, also meiner Meinung nach dämliche Denkweise, dass man anderen Leuten nicht zur Last fallen will. Also zieht man sich lieber zurück und leidet alleine.
Aber und gleichzeitig gibt es aber auch dieses, ist aber bei vielen in den Köpfen drin, ältere Menschen werden halt eben von der Familie gepflegt. Aber das Thema gibt es so gut, also es ist sehr, sehr selten geworden, sagen wir es mal so. Und das ist nicht mehr die Regel in Japan, weil die Gesellschaft sich halt gewandelt hat. Und immer mehr sind halt alleinstehend, haben keine Kinder und damit logischerweise auch keine Family, die sie halt im Alter pflegen können. So, und dann gibt es natürlich das Problem mit der Altersarmut, die ja zum Beispiel verhindert, dass Menschen in Pflegeheimen kommen, weil sie sich die einfach schlicht und ergreifend nicht leisten können. Es kommt nämlich eine Sache dazu, möchte man in Japan ein Pflegeheim gehen, braucht man einen Bürgen. Tja, wenn man aber alleine ist, hat man keinen Bürgen. Wo soll denn der herkommen?
Ja.
So, und das ist so ein ganz, ganz böser Kreislauf. Und dementsprechend nimmt die Zahl der einsamen Tode in Japan zu.
Ja, es fällt den Leuten viel zu schwer, dann da rauszukommen aus ihrer Einsamkeit. Dann kann man eigentlich nicht erwarten, dass die meisten das von selber machen. Besonders wenn sie im Alter sind, ne, da musst du auf die zugehen.
Ja, übrigens mal eine kleine Randbemerkung noch. Es betrifft auch jüngere Menschen. Allerdings sind es da nicht ganz so viele. Das sind nämlich 780 2024 gewesen. Aber auch da gibt es den sogenannten einsamen Tod.
Ja, ja. Es gibt auch viele vereinsamte jüngere Menschen.
Ne? Ja. Und es ist halt, also es wurden ja schon ganz, ganz viele Maßnahmen angekündigt, die man ihnen ergreifen möchte, um eben diese Isolation von älteren Menschen zu beenden. Tja, wird auch dringend nötig, aber es kommt mal wieder nicht in Fahrt.
Nee, und solange es nicht in Fahrt kommt, macht es halt, ich meine, das ist, sollte man eigentlich nichts erwähnen, weil es geschmacklos ist, aber es macht halt viel Kosten und Arbeit auch, ne? Allein von der Belastung für die Gesellschaft, ne? Die Vorstellung, ne, dass so viele Menschen einsam sterben, ist etwas, was die Leute arg belastet. Rein sozial ist es für einen Mensch ein Unding. Jede Kultur auf der Welt hat irgendwelche Rituale entwickelt für den Tod, ne, für Beerdigung und Bestattung. Und alle von denen sind soziale Sachen. Egal, welche Gesellschaft es in der Geschichte der Menschheit ist, das ist immer eine soziale Angelegenheit, der Tod. Ne? Und wenn jemand einsam stirbt, dann ist es so ein krasses Gegenteil dazu, dass es eigentlich, jeder empfindet das als falsch.
Ja, aber die Einsamkeit ist ein Problem, das betrifft sehr viele Industrienationen.
Ja.
Also es ist auch in Deutschland mittlerweile ein Riesenproblem, tatsächlich. Und in Japan sind es ja nicht nur ältere Menschen oder auch jüngere Menschen, nein, sondern tatsächlich auch bei Japans Arbeitnehmern, besonders übrigens bei Männern der Fall. Denn es ist ja immer so, mit Anfang April haben halt sehr viele ihre Stellen gewechselt oder wurden versetzt oder wie auch immer. Und dieser Neuanfang, der da dann ansteht, sorgt halt wirklich dafür, dass man vereinsamt, weil man einfach durch diese berufliche Veränderung, ich sag jetzt mal, in ein neues soziales Umfeld kommt und sich dort nicht zurechtfindet. Das ist ein weit verbreitetes Problem in Japan.
Ja klar, du hast nicht unbedingt den regelmäßigen Kontakt mit deinen alten Freunden, mit deinen neuen Kollegen auf der Arbeit kennst du dich noch nicht so gut. Wahrscheinlich hast du manchmal gar keine Möglichkeit, sie kennenzulernen, wenn der Arbeitsalltag es dir nicht erlaubt.
Richtig. Und das, jetzt es hat eine Studie der Universität Tokio und der Kitasato-Universität herausgefunden, dass eben jeder 10. Angestellte sich dauerhaft einsam fühlt durch eben diesen Wechsel.
Ja. Ist problematisch. Da helfen auch echt nicht die modernen sozialen Medien drüber hinweg, ne?
Eigentlich
müsstest du meinen, dass du nur ein Smartphone weit entfernt bist von irgendeinem Kontakt zu irgendjemandem, aber. Nee, so das einfach geht es nicht.
Also es ersetzt es nicht. Ich meine, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ich bin ja nun mal selbstständig, das heißt, ich arbeite sehr viel und dementsprechend hänge ich ja die ganze Zeit eigentlich irgendwie im Internet. Logisch. logischerweise kommuniziere ich auch sehr viel im Internet. Ich meine, ich habe da so ein komisches Zoomikai-Team und so weiter. Oder wir nehmen auch einen Podcast, der logischerweise im Internet auf. Also wir sitzen ja nicht zentral zusammen. So, und es ist natürlich immer noch was anderes, wenn ich jetzt mit euch zum Beispiel kommuniziere oder wenn ich halt eben meinem besten Kumpel kommuniziere. Weil jetzt abgesehen davon, dass es Arbeit ist, es kann halt nicht den persönlichen Kontakt ersetzen. Ist ja irgendwo logisch.
Yes. So ist es.
Und das ist halt eben ein immer größer werdendes Problem.
Ich meine, wir haben ja im Endeffekt schon die Anfänge von Maßnahmen dagegen. Ne? Japan hat im Endeffekt auch eine Behörde dafür, ne?
Ja,
um gegen die Einsamkeit vorzugehen. Aber bisher scheint niemand ein Rezept gefunden zu haben, wie man dagegen macht. Ich meine, die ganze Welt ächzt darunter, ne? Es ist ein Thema überall, dass die Leute einsamer sind, dass sie weniger Beziehungen führen, ne?
Und das auch schwieriger wird. Also ich meine, es ist ein Thema in vielen Ländern, es ist in allen Ländern ein Problem, das mal vorsichtig. Also hier in Deutschland zum Beispiel ist es eher so eine Randnotiz, komischerweise, weil das Problem bei uns ist auch irrsinnig groß. Auch übrigens bei jungen Leuten tatsächlich. Und ja, daran ist auch das Internet schuld.
Teilweise schon.
So, passt ja eigentlich fast, ja, so ein bisschen mit in die Einsamkeit rein. Das ist jetzt irgendwie ein ganz komischer Themenwechsel. Denn Japan plant ein Unterrichtssystem für Schülerinnen und Schüler, die häufig in der Schule fehlen. Das ist ja tatsächlich so, dass immer mehr Kinder der Schule eher fernbleiben. Sei es jetzt wegen Problemen oder also Mobbing und was weiß ich, was gibt's ja tausend Gründe für.
Ja.
Und jetzt ist es so, dass man ein System, also individuelle Lernpläne und so weiter erstellen möchte, für Schulkinder der Grund- und Mittelschule, die während eines Schuljahres mehr als 30 Tage fehlen. Und zwar möchte man sie individueller fördern.
Das ist ein Problem des japanischen Schulsystems, das wir schon mal kurz besprochen haben, ne?
Ja.
Die Schulpflicht geht in Japan bis zum 9. Schuljahr, also bis Ende der Mittelschule. Und genau. Da normalerweise fliegst du nicht aus der Schule raus. Da muss schon was Extremes passieren. Ne? Mhm. Das heißt, selbst wenn du massenweise Fehlstunden hast, wirst du in die nächste Klasse versetzt.
Ja.
Und das sorgt halt dafür, dass die Leute nicht unter Druck gesetzt sind. Dass, wenn jemand anfängt mit dem Schulschwänzen, dass es dann wahrscheinlich zur Gewohnheit wird oder sich noch ausbreitet, weil er kommt ja eh weiter. Aber den Stoff hast du trotzdem nicht mitbekommen. Mhm. Und das ist jetzt ein Versuch, das aufzufangen und abzufedern. Das ist also im Endeffekt, es werden Pflaster benutzt, es werden die Symptome behandelt, nicht unbedingt die Gründe für diese Probleme, aber es ist wenigstens was. Ne?
Ja, Gott sei Dank.
Ja.
Na, das ist halt eben tatsächlich nur mal wichtig, dass da was passiert, weil es also die Zahl der Schüler, die halt dem Unterricht fernbleiben, wird immer größer.
Ja. Es ist ein Problem. Ist ja genau dasselbe, wie wir vorhin gesagt haben, mit der Einsamkeit. Das ist eine gesellschaftliche Entzweihung fast schon, ne? In gewisser Weise. Ja.
Definitiv.
Das Problem ist natürlich, dass du nicht genug Lehrer hast. Ne? Ja. Das wird nicht so einfach umzusetzen sein. Das ist ja auch der Mangel an Arbeitskräften dort.
Richtig. So, kommen wir zu unserem letzten beiden Themen und machen wir das jetzt schnell, denn das ist jetzt eigentlich eher so ein Infothema, denn Kyotos Gyon Festival bietet auch in diesem Jahr wieder Premium-Sitzplätze, aber auch neue Dienstleistungen für Touristen an. Die Premium-Sitzplätze kosten so ungefähr 910 Euro. Dafür hat man aber so Sachen wie, man sitzt halt gemütlich zur Parade und wird auch bedient. Es gibt aber keinen Alkohol. Da gab es ja auch einen Streit, darüber hat man ja schon gesprochen.
Ja.
Und es gibt aber auch neue Dienstleistungen. Und zwar, dass man sich bestimmte Wagen dieses Festivals mal genauer angucken darf. Und dieses Jahr, also es war vorher im Premium-Paket drin, aber dieses Jahr gibt es dafür extra Tickets.
Oh, okay, also es wird geordneter ablaufen.
Ja, genau.
Ja, das teilweise ist es ja auch ein bisschen in der Kritik manchmal geraten, ne? Dass man das so kommerzialisiert.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es ja notwendig.
Es ist wirklich notwendig, weil diese ganzen Feste haben es nicht einfach. Viele, besonders die kleineren, ländlichen, sind ja am Aussterben. Und es ist gut, wenn zumindest die Bekannten sich irgendwie es schaffen zu finanzieren.
Genau darum geht es nämlich, um die Finanzierung. Das gesamte Geld fließt halt in die Festivalorganisation. Denn, also gerade das Gyon-Festival, also ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so mit Wagen, ganz viele Laternen und so weiter. Das ist einfach rein von Organisation her verdammt teuer.
Ja.
Und wenn das hilft, warum nicht? Also ich finde es okay. Ich finde es halt gut, dass man sich jetzt darauf geeinigt hat, keinen Alkohol auszuschenken, weil es ist ja immer noch ein religiöses Fest. Und da hat ja der Oberpriester des zuständigen Schreins Tempels gesagt, naja Leute, wenn ihr das macht, dann nee, das mache ich nicht mit. Daraufhin hat man gesagt, okay, es gibt keinen Alkohol. Das finde ich aber auch eine vernünftige Maßnahme.
Ja, okay, das wird jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie zu großen Problemen geführt hätten, wenn jetzt Alkohol bei den Premium-Plätzen ausgeschenkt werden. Das sind nicht so viele Leute. Das sind ein paar Dutzende. Das ist nicht irgendwie eine riesengroße berauschte Menge, wie an den Halloween-Zeiten in Shibuya oder so. Ne?
Nein, das auch Gott sei Dank nicht.
Aber es geht ums Prinzip, ja.
Ist eher außerdem hat Japan so viele leckere Getränke, auch ohne Alkohol. Von daher, das sollte nicht viel machen. Es gibt immer noch lecker Essen. Wie gesagt, ist vielleicht eine schöne Idee, wenn man halt das Kleingeld dafür besitzt. Weil es ist schon ein bisschen teuer, muss ich sagen. Also fast 1000 Euro für so einen Sitzplatz. Autsch.
Ich will gar nicht wissen, wie das möglich ist, aber Sportveranstaltungen in Amerika, was da Premium-Sitzplätze kosten. Im Vergleich dazu ist das Gyon Festival hier ist ein Witz.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich habe jetzt letztens festgestellt, was die Karten für die WrestleMania kosten. Autsch.
Ja, das ist der Wahnsinn.
Ja, ich liebe Fernsehübertragung.
Ja, tolle Sache ist das.
Ja, total. Und nein, ich bin kein Wrestling-Fan. Ich habe nur letztes Mal darüber schreiben müssen, deswegen habe ich mir die Preise rausgesucht und ai, das tat weh.
Ja.
So, und jetzt switchen wir ganz kurz nach Berlin, denn da gab es ja immer oder gibt es ja immer noch einen Streit um die Friedensstatue Ari, die in Berlin Moabit steht, also in der Bremer Straße. Und jetzt hat der Kurierverband per Eilverfahren es durchsetzen können, dass die Trostfrauenstatue stehen bleiben darf.
Gut, gute Sache.
Definitiv. Und es ist jetzt das dritte Mal, dass die Kunstinstallation oder also verlängert wurde. Und sie darf nun bis zum 28. September dort stehen. Das dürfte übrigens dem Berliner Oberbürgermeister gar nicht gefallen, denn der hat ja kräftig gegen diese, oder sagen wir mal, er hat im Willen Japans gehandelt.
Ja, also ganz ehrlich, die Hoffnung ist natürlich, dass Japan jetzt mit wichtigeren Dingen beschäftigt sind als mit ihrer Kulturdiplomatie.
Richtig.
Weil, ja, das ist Teil davon, ne? Einfach nur Sach außen hier in eine bestimmte politische Richtung anderen Leuten nahe bringen, ja, das um es diplomatisch zu sagen, ne?
Das ist Ja, mal abgesehen davon, viele Menschen, die an der Statue vorbeilaufen, werden wahrscheinlich gar nicht wissen, was Trostfrauen überhaupt sind.
Ja, und generell, das ist ja nicht, das ist ja allgemein für alle Trostfrauen auch gedacht, die Statue. Das ist ja nicht nur speziell. Richtig. Und das war ein Problem in den Weltkriegen überall. Ich meine, es ist auch auf der ganzen Welt, kannst du wahrscheinlich noch Beispiele finden dazu. Ne?
Ja. Außerdem hat das Gericht gesagt, außenpolitische Bedenken Japans sind jetzt nicht wirklich ein Grund für die vorzeitige Entfernung der Statue.
Nee.
So, und wir haben jetzt übrigens auch in Köln eine tatsächlich. Die sorgt natürlich auch wieder mal für Ärger, das war ja klar. Aber ja, wir haben, ich glaube, sogar die gleiche, wenn ich mich gerade nicht irre.
Ja, manchmal macht es mir Kopfschmerzen, dass es für Ärger sorgt, wenn man Opfern von Gewalt in Kriegszeiten und deren Auswirkungen gedenkt. Ne? Also,
ja, ja, aber Japan möchte halt eben eine reine Weste haben.
Japans Regierung, ne? Sagen wir es mal so. Weil das ist, ja, das ist definitiv genau die Politik der Regierung, die sie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs fahren. Ne?
Ja, richtig.
Ja.
So, liebe Leute, jetzt haben wir noch ein bisschen Werbung für euch zum Abschluss, denn vom 27. Mai bis zum 1. Juni findet mal wieder in Frankfurt im Main das japanische Filmfestival Nippon Connection statt. Und dieses Jahr gibt es neben rund 100 Filmen auch viele Workshops, Konzerte, Vorträge und natürlich einen japanischen Markt. Können wir euch sehr empfehlen und wir verweisen jetzt mal auf die Webseite der Nippon Connection, denn dort findet ihr das Programm und ab dem 3. Mai könnt ihr auch Tickets dort kaufen. Dieses Festival kann ich euch wirklich wahnsinnig ans Herz legen. Das ist das größte Filmfestival außerhalb Japans und ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert.
Jo, eine große Sache. Jedes Jahr aufs Neue spaßig.
Richtig. Übrigens, nur so als Hinweis, es ist kein Sponsoring. Wir haben die Werbung jetzt mal netterweise aufgenommen, weil wir dieses Festival einfach toll finden.
Ja, ist fein.
Ja, definitiv. So, und damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Nächste Woche sind wir bestimmt wieder zu dritt. Wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Gebt uns einen Daumen hoch oder was weiß ich was. Vor allem bei Spotify würden wir uns wahnsinnig drüber freuen. Wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.